Der Goina holt das Spiel aus Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler
Zweikampf. Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten an den Podcast-Endgeräten. Hier ist Folge 194 eures Mr. Futsal-Podcasts und auch heute am Sonntag, Hände hoch, Wochenende, hier euer Futsal-Ökonomist Daniel Weimar zur Aufnahme und euer Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Grüße dich, Sebastian, an diesem wunderschönen Samstagmorgen.
Ja, hallo Daniel. Es ist tatsächlich ein neues Zeitsetting. Sonst sind wir immer gegen 9, 10 Uhr abends unterwegs. Jetzt sind wir um 10 Uhr gefühlt morgens unterwegs. Ja, cool. Mhm. Freut mich dabei zu sein. 194. So langsam rattert es ja schon. Was machen wir zur 200. Aber
genau. Der Countdown zählt runter, dann sitzen wir eh wieder hier wie immer. Aber ja, okay. Manchmal ist auch einfach nichts machen auch gut. Oder wir machen das wie bei der Eröffnungsfeier gestern, bei der Euro 2024. Das war ja wie so Eröffnungszeremonie bei Temu bestellt, oder? Das war ja so ein bisschen Low-Quality-Style. So machen wir das dann auch.
Ja, ich habe auch von dir, von anderen auch schon gehört. Ich war gestern Abend unterwegs dann mit ein paar Bekannten und Freunden. Und da wurde auch gesagt, als ob da gerade beim Lidl schnell das EM-Sortiment ausgekauft wurde oder eben schnell noch geholt wurde. So wirklich, ja, Choreografie, naja. Aber das ist Geschmackssache. Andere fanden es toll, Daniel. Und ja. Zum Glück müssen wir nicht großartig über den Europameisterschaftsfußball sprechen, auch wenn die deutsche Nationalmannschaft da gut gestartet ist. Ja, aber erzähl du mir mehr von der aus der Futsalwelt.
Genau, wir können ja gleich Thema des Tages, könnten wir uns mal ein bisschen unterhalten darüber, was hat jetzt dieser, wenn der EM-Boom kommt nach gestern 5-1, könnten wir davon ausgehen, dass das ein schöner Fußballsommer wird? Was heißt das für die Futsal-WM? Was heißt das für den Futsal? Können wir gleich mal ein bisschen schnacken, würde ich sagen.
Ja.
Ja, aber wir haben jetzt 2 Wochen nachzuholen, deshalb hier die Liste etwas länger, die ihr bei mir habt. Ich fange von oben nach unten an, das war auch so ein bisschen chronologisch eigentlich. Wir hatten einmal so ein kleines DFB-Instagate, so unter verdeckt, das hat kaum einer mitbekommen. Und zwar ging es darum, kannst du dich da erinnern, der DFB-Futsal-Insta-Post mit der Futsal-Landkarte Bundesliga 2024-25, mit Fortuna Düsseldorf und den Futsal Panthers.
Ah, ja.
Und dann hat man, warum auch immer, entschieden, dass man auf diese Deutschlandkarte, anstatt man Pins macht und dann die Logos damit verbindet, wie das normalerweise läuft, nur die Logos fett in die Region macht, was ja schon gar nicht geht, weil ja bei Fortuna Düsseldorf das Logo einfach komplett die Niederrhein abdeckt. Mhm. Ja, und dann war kein Platz mit Panthers Köln. Also haben die es einfach überlagert. Die haben einfach die zwei Logos ineinander gespielt. Dann war so, Panthers hat zur Hälfte das Fortuna-Logo überlagert. Ja, und dann haben wir gesagt, finden wir nicht gut, ganz ehrlich.
Achso, habt ihr euch beschwert?
Ja, haben gesagt, also, ich meine, warum? Ja, ich meine, finden wir ein anderes Format. Das ist ja schon diskriminierend in einer Art und Weise. Also, welches Logo ist oben, welches unten und warum überhaupt? Ja, also, ja. Und dann wurde es geändert, ganz still und heimlich, wurde die Grafik ausgetauscht, wurde gemacht. Ja, fandest du es schlimm? Also, jetzt, nachdem ich dich natürlich darauf hingewiesen hatte, auf die Änderung. Wie findest du solche Sachen, auch wenn man sagt, ja, man macht so eine Karte? Ist das schon ein schlimmes Ding, wenn da einfach was überlagert?
Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil du es ja direkt Instagate nennst. So gleich hier. Mach doch gleich Instagau. So.
Ja. Ja, ich habe das ein bisschen aufgebauscht, ja.
Es ist halt medial, als wäre da, ja, ich will nichts falsch sagen, aber als du den Praktikanten da eben kurz ein bisschen mit PowerPoint rumfuchteln lässt. Das Panthers-Logo ist halt ein freies Logo, sodass es dann schlussendlich übergelappt dann wurde. Und jetzt sehe ich gerade die neue korrigierte Landkarte. Und ihr könntet euch immer noch beschweren, ihr seid nämlich zur Hälfte in den Niederlanden. mit eurem Logo.
Stimmt jetzt
Und
genau.
Hohenstein ist zur Hälfte in Tschechien. Also von daher,
Ja.
so, wer weiß. Aber gut, euer Trainer ist ja auch auf
Ist genau, es
beiden
passt ja auch
Seiten.
inhaltlich so ein bisschen. Ne? Wie kriegen wir es ja an Ringsburg zu Brasilien?
Muss ein großes Logo spannen und die
Ja.
Weltkugel. Ja, nicht schlecht. Ja, aber Instagate würde ich es nicht nennen, aber ist halt unglücklich, nicht optimal. Sollte einen auffallen, wenn man so eine Grafik erstellt.
Ja.
Ja.
Okay. Aber bleiben wir beim Thema Bundesliga, denn es gibt Update-News, kam diese Woche. Und zwar sind die vorläufigen Lizenzzusagen raus. Und damit auch bei uns erstmal, ja, erstmal die erste Hürde geschnappt. Und jetzt, wie bei den meisten Clubs, müssen jetzt die entsprechenden Unterlagen noch zusätzlich eingereicht werden. Bestimmte Zusagen zu den Hallenzeiten. Auch die kompletten Finanzierungsplan, das muss jetzt alles nachgereicht werden, also diese Zusage unter Auflagen, der normal klassische Schritt. Wäre mal spannend zu erfahren, ob jetzt schon in diesem Erstverfahren, ich kann es mir kaum vorstellen, jemand nicht zugelassen wurde. Aber ja, ich habe noch nichts gehört. Hast du da was gehört in die Richtung?
Ich bin im Verein beim MCH nicht dafür zuständig. Von daher gehe ich mal davon aus, dass der MCH da grünes Licht bisher hat. Und wenn er da auf der Landkarte erscheint, dann denke ich das sowieso. Ja, also ich habe nichts gehört, dass da irgendwie irgendwo Probleme sind. Ich höre aktuell nur, dass aus bestimmten Regionen der Bundesliga mit Geld um sich geschmissen wird. So gehe ich mal davon aus, dass die meisten Clubs gut finanziell oder zumindest auf dem grünen Ast stehen. Ja.
Dann so ein bisschen international. Jetzt läppern sich so ein bisschen die nationalen Meister. Kommen langsam zusammen. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, RSC Anderlecht ist Meister in Belgien. Und die haben wirklich einen guten Push in den letzten Jahren, sind ja dann auch hervorgegangen aus dem alten Team da aus Belgien. Also die machen das richtig gut, waren ja auch recht weit in der UEFA Champions League. Dann haben wir Manchester Futsal in England. Ich kann mich noch erinnern, die waren mal in Mülheim zu Gast vor einigen Jahren. Super sympathische Truppe. Haben da jetzt auch die englische Liga gewonnen. Perth Hughes, Futsal in Schottland. Das waren jetzt die Sachen, die ich aufgeschrieben hatte. Ja, hast du da noch Sachen? Das ist ja das, was ich mir nochmal also über Insta spontan mitbekomme.
Nee, ich habe jetzt nichts Besonderes. Jetzt gerade aktuell laufen in Spanien halt die Finalspiele, ne, zwischen El Pozo und Cartagena. Ja, ist auch ganz spannend, weil Duda, der Trainer von Cartagena, ist ja der Erfolgstrainer bei El Pozo gewesen um die 2010er Jahre. So sieht man sich wieder. Ja, aber sonst schaue ich gar nicht so international aktuell in den Futsal, muss ich ehrlich gestehen. Ja.
Ja, tatsächlich geht das ein bisschen vorbei. Da kann man eigentlich nur an die Freunde von Futsal 5 verweisen, die das wieder sehr, sehr gut aufrollen, auch alle Ligen besprechen.
Ja.
Meine ich, die Woche wird es wieder gut, die letzten 2 Wochen, also hört da gerne rein. Futsal 5 machen die Jungs da gut. Hat auch einen interessanten Fakt zu El Pozo Murcia, dass auf diesem Trikot einfach so ein Schinken ist. Ich musste dann selber googeln. Liebe Grüße an
Aber
an Adi und
das ist ja
Boris.
schon immer so. El Pozo
Ja,
ist
aber
ja
ich
so.
hab, mir ist es auch nie aufgefallen, dass es ein Schinken ist, weil wenn du nicht darauf achtest,
Ich war ja
dann
2000, also
ja, genau, du warst da, du hast es.
2009 und El Pozo ist ein Fleischproduzent, so wie Wiesenhof und ist halt der Vereinsname dann, ne?
Genau,
Ist
ja.
halt ein Unternehmensverein und finde ich schon eigentlich ganz geil. Seit jeher, seit es geht technisch, haben sie Fleisch auf dem Trikot. So, und zwar als Muster
Ja,
tatsächlich.
genau, aber wenn
Schwarz-Weiß.
du das halt nicht
Ja.
richtig wahrnimmst, dann
Ja,
kommt das
genau.
auch nicht mit. Ne, ist schon witzig.
Das ist Fleisch. Die hatten ein Outfit, das sah aus, es sah wie so ein Skelett mit Fleisch, menschliches Skelett mit Fleisch. Das war, glaube ich, vor ein paar Jahren. Das hat echt auch dann Geschmack getroffen, sag ich mal. Da wurde echt diskutiert. Ja, aber freut mich auf jeden Fall, dass Murcia wieder im Finale steht. Bin mal gespannt. Jetzt heute Samstag, weiß nicht, ob die Folge hier Samstag rausgeht, aber um 13 Uhr ist da Finalspiel gegen Cartagena. Und dann gibt es da, ich glaube, wann ist es? Am Montag geht es weiter und am Mittwoch. Also die spielen im Zweitagesrhythmus dort die Finale aus. Das Finale. Bin gespannt. Und Murcia, also El Pozo ist auch durchaus Favorit, da sie in der regulären Saison den zweiten Platz belegt hatten. hinter Barcelona, die ja gegen Cartagena ausgeschieden sind. Genau, Cartagena ursprünglich Fünfter vor den Playoffs, hat sich ins Finale gespielt. Bin gespannt. Ja, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Können wir dann vielleicht nächste Woche drüber sprechen.
Dann habe ich ja dann sehr, sehr traurige News aus dem deutschen Futsal.
Okay.
Wir haben wieder Auflösungen. Erstmal wirklich ganz überraschend. Carl Zeiss Jena Futsal löst sich auf. Und damit auch die Regionalliga nächstes Jahr sehr verändert. Auch der UFK Potsdam zieht sich zurück und auch Frankfurt-Oder zieht sich zurück. Plus Taxi Duisburg in der Landesliga Niederrhein auch zurückgezogen. Man versucht dort aber einen anderen Verein zu finden. Also man versucht da das Team irgendwie vielleicht plus minus eins zu halten. Trotzdem sehr, sehr schlechte Nachrichten. Gerade Carl Zeiss Jena überrascht, der hat extrem. Ich weiß nicht, wie hast du dafür Gedanken?
Ja, war auch sehr überraschend. Ja, man muss ja auch eins sagen, Frankfurt-Oder ist ja auch ein durchaus erfolgreicher U19-Stützpunkt, also der Juniorenfutsal dort. Dann auch Jena, auch be durchaus bekannt durch die Junioren, die U19, stellen ja auch Junioren-Nationalspieler. Da in der Hinsicht finde ich das erstmal notwendig. Oh Gott, was für Wörter ich heute hier wieder erfinde. Das ist sehr schade. Allerdings habe ich gehört, dass in Jena soll es ja schon weitergehen. Da ist schon irgendwie, es wird jetzt nicht eingestampft. Ich hoffe, da geht es weiter. Nur mit der Regionalliga geht es halt nicht weiter. Und ich weiß nicht, wie weit wir da drüber sprechen können oder sollen, aber da gab es ja anscheinend im Verein dann durch das Präsidium, durch den Vorstand, die Entscheidung, dass die Futsalabteilung nicht weitergeführt wird.
Es ist wahrscheinlich dieselbe Diskussion wie auch bei uns, bei Fortuna. Ja, klar, warum machen wir das? Wozu brauchen wir das? Und man denkt sich mal, Leute, ihr könnt nicht ohne Breitensport. Also immer dieser Fokus auf diesen Spitzensport. Ja, also der Rest muss dafür bluten und man überlegt dann immer, okay, also du könntest eine komplette Breitensportabteilung erhalten, wenn du nur einen Auswechselspieler irgendwie weniger hast. Das finanziert meistens dann schon die Futsalabteilung. Hat völlig falsche Schwerpunkte, wirklich.
Ja, sehr schade. Und wir werden aber sehen, wie sich das dort entwickelt. Ich glaube nicht, dass das da komplett zerbricht. Und wir sind ja auch schon so lange im Futsalgeschäft, dass wir wissen, dass ein Jahr, ein Club, der ein Jahr mal weg ist, der kommt auch mal wieder. Das wissen wir auch.
Wir haben jetzt also, in Anbetracht der Meldung vor 2, 3 Wochen, 7 Mannschaften in der Regionalliga Nordost. Tennis Borussia Berlin, viel rübergezogen von Hertha. Also schön, dass man da einen namhaften Fußballclub drin hat. Dann BSC Eintracht Südring, UFC Atletico Berlin, Croatia Berlin, Borea Dresden, Omidan Dresden und Blumenstadt United. Bei Hotten 052 wäre es nur möglich, wenn man es schaffen würde, die Spieler nicht an dem Spieltag der Bundesliga zu machen. Aber mich hat noch was verwundert bei dieser ganzen Diskussion, die dann auch online einbar war, dass der Nordostdeutsche Fußballverband extrem taffe Deadlines setzt. Also ganz ehrlich, warum muss man denn überhaupt jetzt schon die Regionalliga so festsetzen? Warum? Ich habe da so eine These. Warum? Was? Aber ich will erst deine These hören, warum man das so tough macht.
Ah, Daniel, da habe ich eine ähnliche These. Vor allem, wenn man selbst, du hast ja auch Erfahrung aus der Verbandsarbeit.
Du kennst meine doch gar nicht.
Okay, aber ich habe so ein Gefühl. Ich kenne dich jetzt auch lange genug. Aber unabhängig davon, ja, also so taffe Deadlines, so hier, bitte melde dich innerhalb von 3 Tagen zurück, ne, um zu sagen, dass du dabei bist. Jetzt im Juni, das heißt, wir haben immer noch die letzte Saison, wir sind ja noch gar nicht in der neuen Saison. Vielleicht möchte man das natürlich bis Ende Juni alles geklärt haben. Bis dahin sollte es auch geklärt sein. Also bis Ende Juni sollte es geklärt sein, wie die nächste Saison aussieht im Futsal. Wirkt aber nicht sehr niedrigschwellig, Daniel. Also nicht sehr willkommen heißend. Und damit verbunden scheint es so, als ob man so die Liga jetzt auch so ein bisschen, ja, thesenhaft würde ich jetzt sagen, als überflüssig betrachtet.
Ja,
Und was sagst du denn als These?
ich kann mir vorstellen, was die offizielle Version sein wird des Verbandes, ja, wir müssen uns ja an diese Regionalliga-Vorgaben der Fußballer halten. Und damit ist man als Verband sich wirklich, hat man sich auf dem Papier, hat man sich damit frei gekauft mit diesem Argument. Aber es bleibt ja ein Totschlagargument. Also wenn ihr interessiert wärt, dass das Ding wächst, dann hättet ihr schon längst was getan, dass man rauskommt aus dieser Bindung an die Fußballregionalliga. Aber ich glaube, genau auch den Punkt lässt man bestehen, damit man genau das alles so spielen kann, wie man es jetzt spielt. Immer in der Hoffnung, dass das Ding ja nicht zu stark wird, dass man da maximal, minimalen Aufwand hat. Super, nur 7 Teams, geil. Ja, noch schneller fertig. Keine 10. Also so kommt mir das auch vor, dass man das gar nicht versucht auf dieser Ebene.
Verwaltung.
Ja, Verwaltung, ja, Minimierung von Aufwand. Ja, und immer noch nicht verstanden wird, du brauchst diese Sportart auch, um andere Menschen an den Sport zu holen und damit in das DFB-System zu holen. Ja, es ist eine Retention-Maßnahme einfach auch. Tja, schade.
Ja, sehr schade. Sehr schade. Aber die Beweggründe, wie gesagt, ist hier thesenhaft jetzt von uns besprochen. Man muss auch sagen, es gibt sicherlich auch Vereine, die frühzeitig Bescheid wissen wollen, wie es weitergeht. Also aus Vereinssicht muss man auch sagen, die wollen ja auch die Hallen buchen. Ja, das heißt, man muss schnell die Clubs zusammenkriegen, um dann den Spielplan herauszugeben, etc., damit Hallen gebucht werden können. Vielleicht auch da muss man jetzt nicht nur dem Verband sagen, dass die sich da Beweggründe oder Beweggründe haben, um sich zu beeilen. Ja, aber es wirkt alles ein bisschen ja in Richtung ja Futsal. Hauptsache kein Mehraufwand für denjenigen, der dafür verantwortlich ist beim Verband. Und das sind ja nicht viele. Das ist beim Verband meistens einer. So, ja, leider. Gut. Mach weiter.
Dann machen wir weiter. Was habe ich als nächstes? Die Euro-Qualifikationsauslosungen sind raus. Ich glaube, die hatten wir in unserem letzten Podcast noch nicht besprochen.
Nee, ich glaube nicht.
Und da sind wir nun in Gruppe 1 gelandet. Und die Hauptrunde ist das dann. Wir mussten ja, und das wäre schon wirklich eine Entwicklung für den deutschen Futsal, nicht in die Vorrunde. Und die Hauptrunde startet am 9. Dezember diesen Jahres. Und dort sind 40 Teams in 10 Vierergruppen aufgeteilt. Hin- und Rückspiel. Und die 10 Gruppensieger nehmen dann zusammen mit Lettland und Litauen, die waren das, also die Heimteams, an der Endrunde teil. Die 8 besten Gruppenzweiten bestreiten Playoff. Also zwei Gruppenzweite kommen nicht weiter. So, und jetzt unsere Gruppe: Ukraine, Rumänien, Zypern sind unsere Gegner. Ich weiß nicht viel über Rumänien und Zypern. Ukraine kennen wir selber viele Spieler, die auch in der Bundesliga vielleicht spielen und hier in Frage kommen für das Nationalteam oder auch nicht, je nachdem. Aber wir kennen ja das Level des ukrainischen Futsals noch. Was ist so dein Gefühl? Ich meine.
Gut. Erstes Gefühl ist, dass die Ukraine hier auf jeden Fall Favorit der Gruppe ist. Zypern, der absolute Außenseiter. So, und erstmal die Ränder der Gruppe so ein bisschen zu besprechen. Und Rumänien und Deutschland, das könnte doch was ergeben. Und da du ja immer mit dem schönen Begriff der relativen Entwicklung kommst, könnte man auch anhand der Auseinandersetzung mit Rumänien hier nun ja auch die relative Entwicklung Deutschlands noch mal besser abzeichnen, weil es ein neuer Gegner ist, den man in der Vergangenheit noch nicht so oft hatte, und Rumänien aber auch schon Endrundenerfahrung hat, war schon mal bei einer Europameisterschaft, also ist nicht ohne. Aber wenn man zu einer Euro will, und du weißt ja, dass die Niederlande jetzt zum Beispiel sich sogar für die WM qualifiziert hat, ne, mit das ist ja auch so ein relativer Vergleich für uns immer gewesen. Also dann muss auch hier Rumänien geschlagen werden. Das ist einfach das ist die Team to beat ist jetzt hier Rumänien für Deutschland. Ich glaube, bei der Ukraine wird es schwierig. Aber ja, wer weiß, vielleicht überrascht man auch. Allerdings, so wie meine Informationen sind, stehen die Chancen jetzt nicht extremst gut, dass die deutsche Nationalmannschaft sich jetzt nochmal einen Schritt weiterentwickelt aktuell. Es gab da ja so ein paar Auseinandersetzungen oder es gab auf jeden Fall Verhandlungen zwischen Spielern und Nationalteam bezüglich der Entschädigung, die man halt nicht bekommt. Und da hat der DFB jetzt keine positive Rückmeldung gegeben, sodass die Spieler da nun auch jetzt den gewissen Mehraufwand vielleicht nicht mehr ehrenamtlich leisten
Also
können.
die Vereine sollen ja etwas bekommen nach dem neuen
Ja.
Entlohnungsmodell, aber die Spieler halt.
Wie viel war das für die Vereine? 250 pro Spieler?
Ich meine schon, ja, ich glaube, das waren jetzt so die
Ah,
Überlegungen. Ich bin mir,
das.
aber weiß jetzt auch nicht mehr genau den Betrag.
Ja, dann ist dein Spieler eine Woche weg oder 10 Tage, 14 Tage mal. Das kannst du dann gerne natürlich direkt den Spieler weiterleiten, aber mit 250 Euro für 4 Tage kommt er auch nicht, für 14 Tage kommt er auch nicht
Ja,
weiter.
genau. Am Ende genau wird es halt so laufen. Du leitest es einfach durch. Ja, wahrscheinlich kommt das
Wahrscheinlich.
genauso.
Was ja auch wieder, ja, dann auch der Nationalspieler an sich, wenn er zum Beispiel zu dir wechselt oder jetzt gerade Vertragsverhandlungen hat für die neue Saison, vielleicht auch als Voraussetzung dann ansieht, dass er halt das Geld direkt kriegt, ne? Wobei wenn ich da jetzt verantwortlich wäre, würde ich wahrscheinlich nicht alles dem Spieler direkt weiterleiten, weil du ja auch, das ist ja auch eine Entschädigung für das Risiko, dass du ja in Kauf nimmst, dass dein Spieler sich vielleicht verletzt bei der Nationalmannschaft, sodass du hier zumindest einen Anteil auch für den Verein überlässt, um ko zu kompensieren, sei es andere Spieler damit zu finanzieren, die dann aushelfen können im Fall der Sachen Verletzung. Ja, gut, aber Gruppe besprochen, würde ich sagen, Ukraine Top-Favorit, Rumänien, Deutschland, da wird man sehen, und Zypern weniger.
Genau. Ich fand dann auch die Gruppe Serbien, Tschechien, Belgien, Österreich. Ich glaube, so das für mich jetzt wäre so die Todesgruppe.
Ja, also auf jeden Fall Serbien, Tschechien, Belgien, da wird es abgehen. Das ist schon eine gute Dreierkombo. Österreich würde ich jetzt vom Niveau her nicht auf dem Level sehen. Ich glaube, das ist noch eine Liga dazwischen gefühlt. Ja, aber ansonsten ist das auf jeden Fall eine geile Gruppe. Es gibt mehrere geile Gruppen, muss ich sagen. Also ich finde jetzt zum Beispiel, wenn ich mir das anschaue, auch die Gruppe Frankreich, Georgien, Kosovo und Moldau, nicht auch. Also Bulgarien, natürlich Frankreich Topfavorit, aber Georgien, Kosovo, Bulgarien. Ja, wobei Georgien natürlich auch, man muss auch wieder mit den ganzen Brasis auch wieder ein super, super Team gestellt.
Ja, wer wird die schlechtesten Zweitplatzierten, ne? Das ist dann ja die entscheidende Frage.
Genau, darum geht's, ne? Da musst du halt auch mit. Ja, aber
Okay.
spannend. Gucken wir dann drauf, wenn es soweit ist, und das dauert noch ein bisschen.
Yes. Dann, ja, dann läuft ja aktuell, laufen ja Universitätsmeisterschaften. Jetzt in Shanghai gerade, die FIDE World University Champions Futsal. Wir hatten auch nochmal jetzt auch bei Futsal 5 wurde so ein bisschen darüber berichtet. Jetzt haben wir mal unseren Christian gefragt, weil der sich sehr gut auskennt.
Schade
Und wir wollen demnächst
übrigens,
mal eine,
liebe
ja?
Grüße an Christian, der leider nicht dabei sein kann. Wir wollten ihn heute dabei haben,
Richtig.
aber er konnte jetzt nicht mehr um die Uhrzeit, und wir müssen ja auch irgendwann mal hier produzieren, deswegen. Aber wir jetzt alles, was wir sagen, Credits to Christian.
Richtig. Und das Wichtige ist ja, oder wir haben uns halt überlegt, dass wir demnächst mal eine deutsche Hochschul-Futsal, ja, Schwerpunktfolge machen, dass wir uns damit mal beschäftigen, weil das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer verständlich, wie da was zustande kommt. Aber Christian hat uns schon jetzt erstmal nur für den jetzigen Zeitpunkt mal kurz erklärt, was es nochmal alles für verschiedene Turniere gibt. Also es gibt erstmal die Deutsche Hochschulmeisterschaft der Vereine. Gewinnt ein Team und dieses Team nimmt dann in dem ein Jahr sind immer die European University Championships. Dort wird nur, das ist dann für Futsal und nur Futsal an dem Ort, das ist das nächste Jahr in Zagreb. Und in dem anderen Jahr jeweils, immer im Wechsel, das ist dann dieses Jahr, da sind dann die European University Games. Und dort gibt es dann auch Futsal, aber auch viele andere verschiedene Sportarten, so eine Mini-Olympiade, die ist in Debrecen dieses Jahr. Und dort nimmt dann immer der Hochschulvertreter teil, der sich aber auch bewerben muss und man muss dann ja auch das Ganze koordinieren und auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung haben, dann dort teilzunehmen. Und außerdem gibt es dann noch die Weltmeisterschaften und die sind eben nicht auf Verein oder nicht auf Hochschulebene, sondern aus der
Landes.
Nation, Hochschulnation.
Genau.
Das, was jetzt eben in Shanghai stattfindet. Und dort sind halt dieses Jahr die deutschen Frauen mit am Start, aber die deutschen Männer nicht. Und das weiß jetzt gar nicht, warum die deutschen Männer nicht da sind.
Weiß ich auch nicht, Daniel. Vielleicht musste man sich bei den Männern, weil das, du musst halt wissen, das Männerturnier dort hat ein deutlich größeres Teilnehmerfeld im Verhältnis zum Frauenturnier. Ne? Also das muss man auch sagen. Wenn du dir nämlich dort die Standings anschaust, ich schaue mir das immer an, bei auf fiso.futsal bei Instagram kann man sich das anschauen. Dann sieht man halt, dass dort bei den Männern schon vier Gruppen sind und bei den Frauen sind nur zwei Gruppen, die ausgespielt werden. Vielleicht ist da also bei den Männern aufgrund der zur Verfügung stehenden Plätze eine Qualifikation notwendig, die dann eben über die europäische Meisterschaft vielleicht dann ausgespielt wird. Und da waren die Männer jetzt ja auch nicht so erfolgreich im Vergleich zu den Damen. Die sind ja auch, unsere deutschen Damen sind ja auch europäisch gar nicht so schlecht unterwegs. Genau. Und bei dem Turnier waren die deutschen Damen auch nicht so schlecht unterwegs, auch wenn man die Gruppenphase nicht überstanden hat. Ja, wollen wir da mal kurz drüber quatschen?
Ja, gerne.
Also, man stand ja in einer Gruppe mit Brasilien, dem Gastgeber China und der Ukraine. Ja, mit Brasilien und Ukraine würde man jetzt natürlich sofort sagen, okay, das sind ja auch Top-Teams, also die Brasilianerin sowieso, die Ukrainer. Ja, hätte man jetzt wahrscheinlich auch hier mit so ein bisschen Futsal-Vorerfahrung als vielleicht auf Platz 2 geschätzt. Übrigens stehen jetzt, also im Finale stehen die Portugiesinnen und Brasilien und die Brasilianerin, also die beiden Länder spielen jetzt demnächst das Finale aus. Aber die Deutschen haben sich da ganz wacker geschlagen, haben das erste Spiel gegen Brasilien mit, ich glaube, 5:2 verloren. Ja, ach nee, gegen die Ukraine 3:3 unentschieden gespielt. Genau,
Ja,
das
war
war
auf
es.
jeden Fall Überraschung,
Ja,
ja.
das war eine Überraschung, muss man sagen. Also, dass man schon hier auf ukrainischem Level ist, das ist schon top, muss man sagen. Jetzt müssen wir natürlich den Fabian nehmen oder sowas, oder Christian jetzt dabei haben, die würden uns noch weiter das ausführen. Aber zur Überraschung haben die Chinesinnen die Brasilianer geschlagen. So. Das war die erste Überraschung in der Gruppe, sodass dann die Brasilianer im zweiten Spiel gegen die Deutschen halt Zugzwang hatte und das Spiel entsprechend gewinnen musste und gewonnen hat. Ich glaube, 5:2 ist es ausgegangen. So haben dann die Deutschen nach dem zweiten Spiel nur einen Punkt gehabt, während die Ukrainerinnen aber auch ihr Spiel gegen die Chinesinnen verloren haben. So, und dann kam es noch, also die Chinesinnen waren also Favorit auf dem Platz 1 vor dem letzten Spiel, mussten gegen die Deutschen ran. Und sie haben gegen die Deutschen verloren. Das letzte Spiel konnten die Deutschen gegen die Chinesinnen gewinnen. Auch eine kleine Überraschung, muss man einfach sagen. Na, während die Chinesen mich davor die Gruppe mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen, dominiert, aber sie waren auf jeden Fall auf Platz 1 vor dem letzten Spieltag. Von daher mit 3:0 gewinnen die Deutschen dann auch noch gegen die Chinesinnen und haben sich so einen sehr respektablen dritten Platz in dieser Gruppe gesichert vor den Ukrainerinnen. Schlussendlich, die am Ende nur mit einem Punkt dastanden. Und die Chinesinnen wurden Zweite, die Brasilianerin Erste. Und jetzt haben die Chinesinnen im Halbfinale gegen die Portugiesinnen verloren. Und die Brasilianer haben, glaube ich, wenn, ich weiß jetzt nicht, gegen wen, gegen Neuseeland, glaube ich, auch sehr deutlich dann das zweite Halbfinale gewonnen, sodass man jetzt im Finale Brasilien gegen Portugal sehen wird. Aber Glückwunsch an die schöne Leistung. Durchaus gute Leistung, kann man sagen. Vielleicht
Aber ich
muss.
sehe gerade, wir haben heute gegen die Ukraine gewonnen.
Heute?
Ja, heute war das Spiel um den Spiel um Platz 5-7.
Ach so,
5
ja.
bis 7. Und dort
Das
haben
hat.
wir gegen die Ukraine heute 11:45 Uhr lokale Zeit. Das wird bei uns heute Nacht gewesen sein.
Ah, okay.
Haben wir tatsächlich Ukraine jetzt gewonnen?
Ja,
Ukraine hat aber
super.
gegen Polen gewonnen. Jetzt geht es darum, wenn wir gegen Polen gewinnen, dann haben wir den 5. Platz.
Da steige ich jetzt gerade nicht mehr durch.
Das sehe ich hier nur gerade, ja. Und
Okay.
inzwischen hat auch Brasilien gegen Neuseeland 8:0 im Halbfinale gewonnen
Genau.
und Portugal gegen China 3:1. Also das erwartete Finale Brasilien gegen Portugal ist auch hier wieder
Genau.
eingetreten. Ja,
Schön. Also
schöne Sache.
das mit den Platzierungsspielen, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ja, unabhängig davon fand ich dennoch, also die Gruppe. Oder die Gruppenleistung absolut in Ordnung. Und gut, es ist halt Studentinnen-Level, ne? Inwieweit das dann außerhalb der Hochschule ist, ist immer so eine Frage.
Aber wir haben immer gesagt, dass wir Deutschen bei dem Frauenfutsal viel, viel schneller in die oberen Platzierungen rein
Ja.
werden gehen können, weil eben wir viele sehr gut ausgebildete Fußballfrauen haben, die im Futsal das Niveau sehr, sehr schnell hochziehen werden. Im Futsal, das sieht man jetzt auch hier wieder. Ich meine, da gibt es ja keine Vorbereitung. großartig, ne? Ist dann zusammengewürfelt für alle.
Hm.
Nö. Viel
Aber ich habe.
interessanter fand ich, oder viel, ja, Kinne M. Halle hat anscheinend teilgenommen bei den Männern. Also sie haben sich getan als die Vereinigten Arabischen Emiraten. Okay,
Und
weil
zusammengekauft.
zusammengekauft, auch auf Temu. Ja, also stell dir ein Futsal-Team auf Temu zusammen, weil dann verlierst du einfach mal 65 zu 0
Ja.
gegen Portugal und 22 zu 0 gegen Hongkong. Und Hongkong,
Ja.
ja,
Ein
selber verliert gegen
Riesenland.
Marokko 9 zu 1 und sowas. Ja, also unglaublich, was da passiert ist in so einem, ja, Turnier. Ich meine, die reisen da schon um die. Schon weit, ja, als Universität und stellen da so ein Team, was 65 zu 0 verliert.
Ja, also es hat schon Kine im Halle-Style.
Ja.
Ja, krass, ein krasses Ergebnis. Ja, ich finde, das zeigt aber auch, also so ein Ergebnis zeigt immer so ein bisschen, auch oh, ich will es nicht falsch sagen, aber den Charakter der Mannschaft, die 65 Tore schießt. Also irgendwann ist auch gut. Irgendwann ist doch gut. Also ganz ehrlich, wenn du da mit 30 Toren Vorsprung führst, Mann, also es
Ja.
muss doch da jetzt keine komplette Zerstörung stattfinden.
Geil, hier steht auch noch so ein Kommentar. Sie hat noch ein Spiel gegen Marokko, ja. Und dann steht jetzt hier, dass die Vereinigten Arabischen Emirate das Spiel nach 3 Minuten verlassen hat
Gegen
und
Marokko.
den Platz verlassen hat. Und entweder stand da jetzt schon 8-0 oder es wird 8-0 gewertet. Weil hier steht on the score of 0-8. Also, ich glaube, es stand nach 3 Minuten einfach 8-0.
Ja, das ist.
Also, was.
Also, wie geht
War das ein
das? Wie,
Protest? War das irgendwie so eine Art Protest?
haben sie die Dinger selbst reingeschossen? Ja, du musst ja echt bei 8, ey, 3 Minuten. Wie heute, du, bitte. Gib den Ball kurz zum Torwart zurück und der ballert das Ding lang nach vorne und dann hast du schon nicht mehr die
Ja,
Möglichkeit,
genau. Ja,
nur in
ja.
3 Minuten zu kassieren. Oh, ja, es ist echt schwierig. Wir haben ja damals drüber gerätselt, wie konnte dieses ominöse 99 zu 0 oder sowas da stattfinden gegen Kine im Halle? Oder wie viele Tore? Ja, das muss ja Boykott sein. Das muss ja, ich mache nicht mehr mit. Hier, bitte, schieß von der Mittellinie direkt rein. Anstoß, ich gebe dir den Ball, bitte sofort schießen. Ist das denn
Also, das Spiel ist
peinlich?
online schon bei YouTube. Ich schaue gerade.
Ach Gott.
Ja, Portugal, das 65 zu 0 ist online. Eine Stunde. Ich lese jetzt hier gerade noch, ja, Werbung,
Er
schön.
muss ja immer
Und
Unterbrechung.
ja, dann, ja, tatsächlich, das ganze Spiel ist hier online. Ich lasse das mal laufen. Was, ich meine,
Ja,
also sie stehen erstmal
lass mal
ganz normal.
auf dreifacher Geschwindigkeit laufen, einfach.
Ja, ich will nur wissen, wie lange das erste Tor dauert. Ja, eine Minute, eine Minute. 10 Sekunden, wirklich, 10 Sekunden, aber ich muss sagen, jetzt, man hätte jetzt gedacht, die wissen gar nicht, wie sie sich da aufstellen müssen, aber die standen normal im Diamant da.
Ja,
Also das hat gepasst.
es hat gepasst,
Also,
aber echt, das dauert 10 Sekunden, das erste Tor.
ja, aber die, ich meine, du siehst halt, die verschieben jetzt gar nichts, aber die spielen nur zu dritt. Nee, viert. Der Vierte weiß gar nicht, was er macht. Also die rücken jetzt nicht ein oder so, ne? Also die stehen dann halt irgendwie breit da. Wahrscheinlich hat man irgendwelche Fußballer genommen.
Ja, aber nach 40 Sekunden steht es noch 1-0, sehe ich hier gerade.
Hat es auch gerade bei YouTube
Ich
auf?
lasse gerade laufen. Ich gucke mir das
Ja,
auch nicht
stimmt. Nach 3 Minuten steht
an.
auch noch 2-0. Das ist dann gar nicht so krass eskaliert. Das
Nee,
ist anscheinend erst nach hinten. Dann 4-0 nach 4 Minuten geht ja eigentlich noch. Also irgendwann haben die
ja.
anscheinend keine Lust mehr gehabt. Das ist halt, ist ganz, also wer da wirklich viel mal Hintergrund hat, wie das jetzt so eskalieren konnte.
Ja, vielleicht die Mädels, die Deutschen, die können es, die waren auch bei uns schon im Podcast. Vielleicht können die auch einfach dazukommen und uns davon berichten. Die
Ja, nach acht
Jasmin,
Minuten
ehrlich
stand schon
gesagt.
8-0. Ja, also am Anfang ging es okay, und dann wurde es ganz wild. Ja, dann stand schon
Das ist am
19
Ende.
zu 0 nach 15 Minuten.
Am Ende spielen sie auch nur zu dritt irgendwie da. Also auf jeden Fall, oh Gott, bei Ballbesitz wird auch der Ball dann.
Also ich habe auch das Gefühl, dass die Verteidiger gar nicht richtig angreifen. Vielleicht
Ja.
ist das doch so eine Art Protestspiel.
Oder vielleicht körperlos? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall
Ich meine,
sind.
du musst ja aber dran denken, das ist ja eine Uni-Auswahl von Universitäten da in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also die müssen ja kicken, also irgendwie kicken müssen die ja können.
Ja, was kann auch sein? Ja, was heißt das? Wahrscheinlich auch einfach Orga, da einer kennt einen und dann holt er die zusammen. Du weißt ja nicht, wie wirklich breit gefächert und grundsätzlich dann auch partizipativ da die verschiedenen Universitäten sich dran beteiligen, sondern es kann sein, irgendwo aus irgendeiner Uni, ja, suchen wir mal 5 Leute oder 6 Leute zusammen, die mitfahren. Ist ein cooles Event. Vielleicht ist
Ja.
das auch eine Familie, die da zusammenspielt, wer weiß, ich habe keine
Total
Ahnung.
skurril, ja.
Ganz skurril. Man weiß es nicht, vielleicht kann man es aufklären, was dazu führt. Sind die einfach nur schlecht? Oder aber ich glaube, diese Information, Daniel, werden wir nie kriegen. Wir genießen einfach die 65 Tore im Hintergrund, lassen wir sie jetzt laufen. Oh Gott.
Absolut.
Ja, krass. Krass.
So, ja, dann, ja, ach, okay, jetzt sind wir hier abgedriftet hier,
Ja,
aber
alles
ich muss
Futsal.
meine alle, ja genau, waren alles beim Futsal. Ich habe jetzt eigentlich nur noch hier auf meiner Sache stehen. Ja, Memo Schöse hat wirklich da gut Eindruck gemacht in diesem Kings World Cup, muss man sagen. Ich habe auch viele Videos und Insta gesehen. Guter Push, glaube ich, für den deutschen Futsal im Ausland. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das vom DFB jetzt nicht aufgegriffen wird, dass das irgendwie gut ist. Ja.
Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass das beim DFB ähnlich ist wie bei der Baller League in Deutschland galt, dass man da nicht wirklich den Futsal auf dem Schirm haben möchte. So ein bisschen. Also was die Außendarstellung angeht. Denn sowas kannst du natürlich auch wieder nutzen. Aber es ist auch ein Konkurrenzprodukt, ne? Also ich glaube, der DFB schaut sich auch ganz genau an, was mit diesem Kings League und Ballers League Systemen passiert. Ja, Memosch hat da gut gerockt, auch Sead Kott, Teamkollege auch aus Bielefeld, auch bei uns beim NCA hat, glaube ich, immer noch einen Spielerpass, könnte Bundesliga spielen bei uns. Haben beide dort für den türkischen Verein oder türkischen Teilnehmer FC Limon gezockt, bis ins Viertelfinale gekommen, glaube ich, war es. Und dann dort ganz knapp ausgeschieden. Ja, Memosch VIP mehrmals in den Turnier. Ja, hat sich auf jeden Fall gut präsentiert. Und war bestimmt eine schöne Reise nach Mexiko, auch da mal hinzukommen. Und das muss man sehen. Also, eins muss man ja sagen: Memosch ist ja so ein Beispiel, der kommt ja durch die Nationalmannschaft und so weiter auch schön rum. Ne? Also, es hat sich gelohnt, damals für ihn in der Regionalliga mitzuzocken oder in der Westfalenliga, um halt jetzt wirklich auch, wenn man so will, der bekannteste deutsche Futsaler zu sein. So kann man es ja jetzt sagen: Kings League, weil er war ja auch der einzige German Futsal National Player, der da wirklich auch so präsentiert wurde, während Suat Ak ja bei den Deutschen jetzt wirklich keine Einsatzzeit bekam in diesem Wurst-Club da, der da war, diese Youngstars, so wie sie heißen. Naja, aber unabhängig davon freue mich das von Mimosch. Es geht jetzt auch Richtung 30. Ist jetzt nicht so, dass er noch 10 Jahre auf höchstem Niveau zocken wird. Hat da aber jetzt auch nochmal ein schönes Event und ein schönes Erlebnis gehabt in Mexiko. Ich hatte auch gestern noch kurz mit ihm telefoniert. Ja, aber ihm geht's gut. Jetzt gibt es andere Themen im Juni danach. Und hat ja auch Familie. Und darum kümmert er sich jetzt erstmal. Genau. Aber es ist doch schön, dass er da beim Kings World Cup für Aufsehen ja, sorgen konnte.
Ja, und auch, es gab ja dann noch das andere Turnier weltweit mit Nani
Ach ja, da gab es auch noch einen.
Aguero und dann war auch Ricardinho
Ricardinho.
mit in einem Team.
Ja.
Das war dieser, ich weiß nicht, Say World Cup oder wie hieß denn dieses Turnier, das ich habe jetzt vergessen,
Ja.
wo Ricardinho ganz gut ja, für Furore gesorgt hat. Also auch hier auf diesem hohen Niveau können die Futsalspieler auch ihr Team nach vorne schießen, waren dann ja wohl auch im Finale.
Ja.
Ja.
Aber man erkennt jetzt so langsam so einen leichten Trend, dass aktive Fußballprofis nach ihrer Karriere immer noch im Rampenlicht stehen und dann wollen sie jetzt, gehen sie jetzt in diese Hobbyturniere, ne? Das nennen wir es mal. Die Hobbyturniere, Ballers League, Kings League, was war das jetzt? Infinity League und so weiter. Ja, die machen auch was. Was willst du auch machen, wenn du dein Leben lang Fußballprofi warst und vielleicht sonst nichts anderes kannst, ne? So hart gesagt, das ist halt so, ne? Also, welcher Fußballer wird danach irgendwo noch in anderen Ebenen erfolgreich, ne, außer im Fußball. Und so viel Platz im Fußball ist auch nicht. Also, dass du da so ein Stefan Effenberg wirst, der da irgendwie noch irgendwie bei Sport 1 irgendwie regelmäßig ist. Oder Lothar Matthäus oder sowas. Solche Kaliber sind dann halt auch nicht immer da. Oder so viel Platz ist da nicht im Fußballgeschäft. Und dann bauen sie sich jetzt ihr neues Geschäft. Die Borders League, Kings League, was auch immer, Infinity Leagues. Ja, Geschäfte, Geschäfte.
So, ja, dann sind die Themen hier auf meiner Liste abgearbeitet soweit. Da doch hier einer. Philipp Bless macht jetzt Futsal-Torwartschulen-Workshops. Gesehen, hat sich da anscheinend so, dass ich da ein bisschen was aufbauen, finde ich gut. Also einfach Angebote für Keeper kann man nur annehmen. Man kostet ja auch Zeit, auch wenn das natürlich bezahlt wird, aber trotzdem super. dass hier Angebote geschaffen werden. Ich hatte damals sowas nicht. Ich hätte gerne an sowas teilgenommen. Ich hätte auch dafür bezahlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nämlich, als ich damals als Torwart eingestiegen bin und mir hätte damals Philipp was angeboten und freier Zugang, hätte ich dafür bestimmt 200, 300 € bezahlt, einfach um firsthand was zu bekommen. Ich weiß gar nicht, was Philipp jetzt hier ansetzt an Preisen für die Workshops, aber überhaupt das Angebot ist natürlich toll.
Ja, das ist auch so ein Bereich, wo sich jetzt die, ich sag mal, älteren Nationalspieler auch hinbewegen, ne? Also hat sich Javtic ja auch, der ja auch entsprechend sowas anbietet in Biel, in Berlin, ne? Ich kann mir vorstellen, dass noch weitere Nationalspieler auch in diese, ja, ich sag mal, in dieses Schiene reingehen können, Futsaltraining oder Individualtraining, ne, für irgendwelche Fußballer auch, ne? Also das ist ja auch, ne, hier der Shahin Rassi bei euch, der macht das ja auch besser als selbst bei Kerkrade, weil er da halt dann auch Techniktrainer ist und so weiter. Na, da bist du als Futsaler bzw. Futsaltrainer sicherlich auch durchaus prädestiniert für, ne? Und wenn man differenzielles Lernen im Fußball ernst nimmt und im Fußball und dann auch dann den Futsal als wichtiges Element ansieht, zum Beispiel fürs Torwartspiel. Und Philipp Pless kann da dann ja sicherlich einiges auch aus berichten und auch entsprechend methodisch aufzeigen. Ja, dann ist das doch ein klasse Angebot. Machen wir ein bisschen Werbung für. Geht zu Philipp Pless, lasst euch dort coachen, lasst euch da trainieren. Und ich bin mir ganz sicher, es kommen positive Effekte, egal ob man Futsal oder Fußball spielt. Ja. Schön.
Genau. So, ich hab jetzt auch mal dieses Turnier nochmal gefunden. Was war The Tournament, TST? Da gab es ja 1 Million zu gewinnen
Ja.
mit dem Ricardinho. Ich habe es mal jetzt nochmal nachgeschaut. TST, genau. Und da gab es dann dieses Turnier und dann auch mit Aguero im Finale. Spannend, ne? Dass man dann doch so viele Hochkaräter holt. Ja, La Bombonera gegen Nani FC und bei Nani FC war halt Ricardinho dabei. Also er hat fast einen Teil dieser Million gewonnen, unser Ricardinho.
Schön. Ich gehe mal davon aus, Ricardinho wahrscheinlich einer der bestbezahltesten Futsaler, den wir je hatten. Und Falcao, glaube ich. Ich glaube, die sind ganz gut bezahlt worden in ihrer aktiven Karriere. Aber schön, dass er bei so einem Ding mitspielt. Und ja, in Portugal, weißt du ja, auch so Nani und so weiter. Ich glaube, die sind alle, die haben da Connections, beziehungsweise sind futsalaffin, weil Portugal, ich denke, als einer der wenigen oder doch einer der klügsten Fußballverbände, nationalen Sportverbände der Welt, den Futsal als ganz, ganz wichtiges Element ihrer Verbandsentwicklung und der Fußballentwicklung sieht. Na, muss man nochmal betonen, Portugiesen, wie, also wenn man Futsal liebt, im besten Fall nach Portugal ziehen. Da wird es auch institutionell, strukturell als strategisches, konzeptionell wertvolles Mittel gesehen oder auch Zweck selbst. Schön. Wollte ich jetzt gerade die Brücke zu nutzen, wenn du schon hier über Nani und Ricardinho sprichst, die Portugiesen.
Ja, sehr gut.
Ja.
So, was haben wir? Ja, dann hätten wir noch. Hast du noch was? Sonst könnten wir das Thema der Woche ganz kurz machen, was ich war die Idee vom Anfang.
Ja, Daniel, ich hab so weiter nichts. Meine Newsliste ist auch relativ leer. Ich kann jetzt auch keinen Bezug nehmen zu den Jungs vom Futsal 5 oder so. Ich habe leider die letzte Folge noch nicht gehört. Ich hatte jetzt viel zu tun die Woche. Aber du machst ein Hauptthema auf und ich bin dabei und helfe
Genau.
da.
Ja, die Jungs von Futsal 5 hatten jetzt sich mal vorgestellt, ihre Karriere war ganz spannend zu sehen, was sie einfach ja, erlebt haben in der Futsalzeit. Und dann die internationalen Ligen plus auch ja, die Hochschulmeisterschaften, das war so das Thema. Und ich hätte ja, also was ich ja so ein bisschen spannend finde, ist ja, gehen wir jetzt mal davon aus, bis jetzt war aber auch bei mir überhaupt kein EM-Fieber. Also kein Fußballfieber und ziehen wir Fußball und Futsal halt wirklich in diese Fußball, und da gehört es ja wieder rein, da gehört auch Beachsoccer rein und Gehfußball, whatever, alles, was mit dem Fuß in den Ball gespielt wird. Und jetzt muss ich sagen, bin ich drin, ne? Irgendwie ein Sieg und jetzt kommt die Hoffnung auch, okay, dass es doch nicht so schlimm wird, dieses Trauma der letzten Jahre überwunden. Und gehen wir davon aus, es wird jetzt ein erfolgreiches Turnier. Ja, und wirklich auch in Deutschland boomt das jetzt und kommt doch nochmal so ein bisschen wirklich Stimmung auf. Und dann sind ja in ein paar Wochen dann ja auch schon wieder die Futsal-Weltmeisterschaften. Und ja, meinst du, das hat so einen Effekt auf den Futsal oder würde es komplett an uns vorbeilaufen?
Ja, Effekt. Jetzt müssen wir darüber sprechen, auf welchen Ebenen oder in welchen, Re welche, ja, überhaupt welche Effekte. Ich sag mal, der Erfolg einer deutschen Fußballnationalmannschaft bei einem großen Turnier ist schon mal finanziell ein ganz wichtiger Faktor für den DFB. Ja, also erstmal damit der DFB, der ja finanziell in den letzten Jahren nicht die besten Schlagzeilen hatte und der Futsal sicherlich auch dann davon nicht positiv profitiert hat. Also da wurde jetzt nicht vehement noch viel mehr investiert oder vielleicht ist es aktuell auch nicht in der Planung. Aber bei einem positiven Abschneiden einer Fußballnationalmannschaft, das heißt so richten, also sag mal, vielleicht bei einer Heim-EM jetzt hier noch Finale, ne, das wäre richtig gut. Also nach dem gestrigen Spiel darf man vom Halbfinale, das ist ja schon, das darf man durchaus mit so einer Truppe erreichen. Das sind dann wieder UEFA-Einnahmen, die du generierst, die wiederum natürlich den nationalen Sportverband, den DFB, gut tun. Und wenn was ich mit Guttun meine, heißt, dann hat er weniger finanziellen Druck, irgendwie andere Gelder zu erlangen. Vielleicht springt dann auch was ab für den Futsal. So, mal diese Effektkette zu schließen. Erfolgreicher Fußball der Nationalmannschaft Fußball könnte dazu führen, dass mehr Geld für den Futsal zur Verfügung steht. So. Aber du kamst ja auf den Bereich Euphorie, ne?
Ja, war ein Bereich, aber natürlich der ökonomische Teil kann ich dir als Ökonomen finde es ja ganz toll, dass das aus deiner Gedankenfeder hier kommt.
Ja.
Ist ja ganz toll.
Ich habe ja auch
Das
ein
ist als
ökonomisches
erster
Abitur,
Effekt.
das wissen ja die
Ja,
wenigsten.
wunderbar. Ja,
Ja,
Fun
BWL,
Fact.
Leistungskurs gehabt.
Oh, Fun
Ja.
Fact. Ja, gut, auch bist da durchgerutscht, ne?
Aber so
Auswendig lernen
ungefähr.
kann. Oder,
Ja, das Studium wollte ich nicht mehr damit machen. Aber ich habe Mathe studiert,
okay.
deswegen mit Zahlen kann ich gar nicht so schlecht. Also Mathe habe ich auch
Okay. Wenn du noch
drin.
weißt, was die PAF ist, bin ich bei dir, dann hast du einen Bonus bei mir.
Bitte jetzt
Pass
nicht hier
auf.
spontan solche
Siehst du? Die
Prüfungsfragen.
Preisabsatzfunktion. Dann, ja. Ja, ökonomisch bin ich bei dir. Ja. Es geht dem DFB schlecht. Vielleicht war auch dann die bei Temu bestellte Eröffnungsfeier so ein bisschen das Resultat davon. Ja, einfach wirklich, es fehlt Geld. Und das ist ja das Problem auch wie bei uns bei Fortuna Düsseldorf, dass der Aufstieg in die erste Liga uns als Futsalabteilung direkt gerettet hätte. So müssen wir weiter verhandeln. Und ja, wahrscheinlich ist das auf jeden Fall indirekt, hätten wir deutlich weniger Probleme in der Finanzierung. Ja. Und ja, das wäre der eine Teil. Dass die Bundesliga, genau, lass uns so nennen, finanziell wird die Bundesliga und auch die Nationalmannschaft, da wird man nicht dran drehen. Also wenn man da jetzt was rausholt bei der Fußball-WM, wird man nicht am Futsal drehen. Ja, bei der Fußball-EM wird man nicht am Futsal drehen, genau. Aber Euphorie, was denkst du da?
Ja, aber das ist auch so eine Frage. Wir haben ja in unserer, ich sag mal, seit es die Futsal-Nationalmannschaft gibt, sagen wir es mal, oder seit es auch die Bundesliga gibt, haben wir ja noch keine, deswegen ist das auch sehr, sehr hypothetisch, was wir hier machen. Wir haben ja noch keine Vergleichswerte aus der Vergangenheit, dass eine erfolgreiche Fußballnationalmannschaft irgendwie einen Einfluss haben hätte können auf die Futsalkultur in Deutschland. Also 2014 mit der WM, da haben wir schon fast eher gesagt, oh Mist. Also ich kann auch sagen, aus Sicht der Trainerausbildung und so weiter, muss ich sagen, also damals hat man schon gedacht, boah, jetzt sind wir Weltmeister, wozu braucht man denn Futsal? Also kann ich direkt sagen. Also ich weiß noch, 2015 so eine Fortbildung Futsal gemacht. Und dann hieß es auch, ah, wir sind doch wer. So gefühlt. So. Ja, und danach war, man dachte, man ist gut und so wurde man nicht besser und die anderen wurden besser. Und man hätte vielleicht den Futsal dann doch ernster nehmen können. Wie die Portugiesen. Nein, unabhängig davon. Ich glaube, erfolgreicher Fußball. Sagen wir mal jetzt, nehmen wir mal hypothetisch an, wir gewinnen die Fußball-EM. Wir, Deutschland, oh Gott, wie kann man da, ist auch spannend, ne? Der DFB mit seiner Nationalmannschaft gewinnt die Fußball-EM. Ich glaube, das wäre nicht so gut für den Futsal als ein Ausscheiden im Halbfinale. So, das ist meine These. Ich glaube, wenn die DFB-Nationalmannschaft im Halbfinale der EM ausscheiden würde, also bis ins Halbfinale kommen würde, aber dort ausscheiden würde oder im Viertelfinale ausscheiden würde, wäre das vielleicht nicht finanziell, aber inhaltlich besser für den Futsal, um sich zu etablieren. Sollte man Weltmeister werden, dann so das griechische, die griechische Weisheit, so glaubt man, man sei gut und hört auf, besser zu werden. Oder man glaubt, man sei etwas und man hört auf, etwas zu werden. Und wir brauchen der Fußball muss weiter werden, damit der Futsal sich dort auch als wichtiger Faktor im Kinder- und Jugendbereich beispielsweise einzubringen. Ne? Ja, deswegen aus Futsal-Sicht würde ich jetzt sagen, EM-Titel bitte nicht, aber so Viertelfinale darf
Ah,
schon
okay,
sein.
ja.
Aber es darf halt nicht zu viel sein. Es muss immer noch irgendwie, die Spitze muss besser sein. Und am besten Fall dann noch die Mannschaften, die mit Futsal aufwachsen. Portugal, Frankreich, Spanien. Die drei, die sollten noch vor uns sein. Und dann müssen wir dorthin schielen und gucken, was machen die. Und irgendwann, Daniel, heißt es dann, ey, die machen alle Futsal. Das ist deren Schlüssel zum Erfolg im Fußball. So, aber wenn die Deutschen jetzt ohne Futsal wieder Erfolg haben, dann kommt dieser Blick nicht. Ne? Du
Ah,
denkst,
ja, okay.
du
Das
bist der
ist wirklich ein guter
Spitzenreiter.
Punkt. Ja, wie weit solltest du erfolgreich sein, dass du noch selber versuchst, innovativ zu sein und auf Futsal zu gehen? Ist ja so ein bisschen innovativ, ist ja eine Art von Innovation, dass man das mittreibt. Ja, man, auch die komplette Jugendumstellung. Ja, wir sind ja doch gut.
Ja, genau.
Ja, ganze Panik umsonst. Okay, ja,
Ja, und das Schlimme ist, du
bitte
hast dann ja noch,
Jugend.
du hast ja gerade mit Musiala und Wirtz dann auch da zwei junge Spieler, die wirklich das Ganze da auch mit Dynamik reißen. Ja, und dann denkst du sogar noch, ja, also jetzt aktuell mit der Jugend haben wir gar kein Problem. So, wenn du solche Spieler rausbringst, ne? Naja, aber jetzt
Ja,
erzähl mal.
das stimmt. Ja, tja. Also ich glaube auch die Euphorie generell für den Sport Fußball tut irgendwie auch dem Futsal gut, indirekt, einfach weil man sich wieder mit dem, klar, in der Kinder- und Jugend doch wieder mit Fußball irgendwie mehr annähert. Also der DFB verliert ja auch seit Jahren dieser Boost in den 90ern, wo ich immer noch denke, dass auch zu Barca und die Kickers einen Anteil hatten. Daran hatten wir schon mehrfach. Ist schon Euphorie genereller Zuwanderung in den Fußballbereich. Und je mehr du natürlich wieder in der Breite im Fußball hast, desto mehr fallen ja raus und desto mehr sind ja für den Fußball übrig. Für den Futsal übrig.
Ja.
Also, das hätte natürlich jetzt keinen unmittelbaren Effekt. Aber wenn wir in so eine Boomphase kommen, dass wir viel mehr Zulauf haben von Kindern, dann haben wir eben 5, 6, 7, 8 Jahren völlig überlaufene A-Jugend und dann auch Seniorenmannschaften, die dann vielleicht sagen, oh, also Kreisliga B sehe ich bei mir aber nicht, aber vor 10 Jahren wäre ich noch Landesliga gewesen. Jetzt ist das so voll mit Talent, jetzt bin ich nur Kreisliga B, aber im Futsal könnte ich ja trotzdem Nationalspieler werden. Also vielleicht so ein langfristiger Effekt von so einem
Ja,
Fußballboom wieder, ne?
genau, das ist ein spannender Punkt. Ich habe jetzt so aus DFB-Sicht gesprochen. Jetzt gehst du wieder auf die quantitative Spieleranzahl an, die dann dazukommt. Finde ich ganz gut. Ich finde aber auch, ich erinnere mich an deine Worte und lass es 2018 gewesen sein, in wann auch immer, dass das dann aber auch qualitativ negativ Auslese ist für den Futsal. So, sodass auch keine Stabilität reinkommt. Also die Erfahrung, die du damals mit ja, dass du sagtest,
Ja, aber
ja, das
das
sind
ist
dann
doch besser. Ja, genau. Es ist die
die
negative Auslegung.
Undisziplinierten. Ja, und dann
Ja,
hast du,
aber
ja,
ja.
erzähl, aber eher, ich weiß, negativ Auslese, aber. Ja, es gibt ja auch positive Beispiele. Nehmen wir mal einen Suat Akh, einen Memo Sösa, ne? Das wären ja solche Spieler, die dann auf einmal, ja, ich sag mal, vielleicht den Sprung in den bezahlten Fußball, in den wirklich existenziell gut laufenden Fußball nicht geschafft haben, in den Profibereich, aber so gut sind, dass sie halt fürs Kleinfeld, für den Futsal wirklich unausstehlich gut sind. Also, oder die Besten in Deutschland mitunter. Solche Spieler würdest du natürlich weiter fördern und haben. Und das ist eben der Punkt, solche Spieler, dann nach denen suchen wir ja gerade. Das ist ja also du hast ja auch mal davon gesprochen, wir haben ja gerade auch so ein richtiges Gap Richtung Jugend. Auch wenn wir die U19-Stützpunkte haben, da kommt ja nichts nach in der Bundesliga großartig. Also das ist jetzt bis auf zwei, drei Spieler, die da um die 20 oder Anfang 20 rumtouren aktuell, ist da jetzt kein 18-Jähriger, 19-Jähriger, der irgendwie für Furore sorgt, ne, in der Futsalliga. Und das würdest jetzt um deinen Effekt, den du gerade aufzeigst, das würde dadurch wahrscheinlich dann auch mit einem Effekt einhergehen können. Dass wir auch da jüngere Spieler wieder, die vielleicht, wie du schon sagst, NLZ-Spieler, die aussortiert werden, dann aber ja, vielleicht dann doch noch Bock haben auf eine Nationalmannschaftskarriere, die würden dann im Futsal landen. Genau.
Ja, ich meine, weil das, das untere, das untere Zehntel von sehr vielen ist halt dann immer noch besser als das untere Zehntel von sehr viel Schlechten, so, ne?
Ja.
Und ich meine, das Gehalt, also wenn du mehr reindrückst in das Fußballsystem durch so einen Boost, dann bleibt das Gehalt, also die Gehaltszahlung bleiben konstant. Aber das Talent wächst nach unten. Also weil eben, ja, die Landesliga und Oberliga ist dann voll. Das heißt, das Talent, was heute in der Oberliga spielen würde, spielt eben nach einer großen Boomphase, spielt dann eben Bezirksliga. Nur in der Bezirksliga steigt durch den Boom nicht unbedingt die Sponsorengelder. Und dann bist du ganz schnell dabei, dass Futsal dann vielleicht mit den Handgeldern, die wir zahlen können, mit unseren Aufwandsentschädigungen, damit dran ist. Naja, der langfristige Boom-Effekt, ja. Ich habe hier, apropos Effekt Futsal, nochmal hier gerade nachgeschaut. Auch dieses Turnier, dieses TST, und im Finale hat ja La Bombonera gewonnen, und du wirst überrascht sein, von denen sind fünf, nee, vier sind Futsalspieler, mexikanisches Nationalteam, Futsal, also die werben hier ganz klar mit Futsal,
Cool.
ja, und die haben das Turnier gewonnen, die haben 1 Million gewonnen, das sind vier Futsalspieler, Mexican National Team, und auch zwei Beach-Soccer-Spieler dabei.
Ah, okay.
Also das ist nicht so, dass die jetzt, es ist schon spannend, ja, also dass man jetzt hier entdeckt hat, vielleicht sind die Futsaler ja doch gut, und vielleicht passiert das nämlich auch in den Ligen in Deutschland, bei diesen Influencer-Ligen. Genau, vier Futsal Mexican National Teams sind dabei. Und das ist schon krass, fand ich jetzt gut. Und das ist natürlich so ein Effekt, der von solchen Turnieren ausgeht. Wäre jetzt halt schön, wenn wir auch wenn der Elias Saad irgendwann mal in die Fußballnationalmannschaft kommt und dann immer wieder erwähnt wird, dass er ja Futsal gespielt hat.
Ja, wer weiß, ob er da noch jetzt über St. Pauli, wie ich gehört habe, ist deren Trainer ja jetzt auf Abwägen. Der geht nach in die Premier League beim FC St. Pauli.
Ah,
Und
okay.
das ist ja auch
Schade.
ein, er ist aber ist auch ein Förderer von Elias Saad gewesen, ne? Der hat den da wirklich reingeführt in die Geschichte. Und das ist nicht zu unterschätzen, wenn dann ein neuer Trainer kommt und dann ist da vielleicht der Spielertyp Elias Saad nicht passend, weil der Trainer von St. Pauli, ich weiß jetzt gar nicht, wie er hieß, ist ein Österreicher, oder?
Ja,
Ja.
der hat ja auch so ein bisschen Futsal-Style eingeführt.
Genau. Der wurde ja auch, der Hürzeler hieß er, glaube ich, ne? Der hat ja genau dieses Futsalspiel oder dieses wirklich auch da so Elemente aus dem Futsal grundsätzlich in seine Spielphilosophie implementiert und damit brauchte er Spieler wie Elias Saad. Aber wie viele Spieler dieser, ach, wie viele Trainer dieser Art gibt es, die einen Spieler wie Elias Saad dann auch
Ja. Weißt du, wen
wirklich.
er als erster holt, wenn er in die Premier League wechselt? Da holt er
Ja?
sich den Killman für sein
Ja,
System. Das wäre
genau, ich brauche
witzig.
den Kilman. Ja, bei
Ja.
Brighton spielt er, ist er dann jetzt im Gespräch. Irgendwie gab es da schon eine Einigung oder so. Aber ja, das wäre natürlich für den Elias Saad schlecht, wenn der Fabian Hürzeler, so heißt er, dann
Ich gucke
vielleicht
auch mal noch, ja.
weggeht. Oder es kommt ein besserer Trainer für ihn. Vielleicht kommt ein Trainer und sagt sich, boah, so ein Spieler wie Elias Saad, den will ich in der Bundesliga auch ziehen. Und dann hast du Elias Saad vielleicht mal in der Fußballnationalmannschaft. Und ja, und dann hoffentlich hat er keinen Marketing-Maulkorb, wie zuletzt, wie ich den Verdacht hatte. Ich habe da von dem Podcast erzählt, ich kann es ja nur wiederholen, wo er seine ganze Biografie fußballerisch aufzeigt und sportlich und Futsal nicht einmal fällt. So. Und da kann ich mir nur vorstellen, auch dass da PR, Marketing aus dem Fußball tatsächlich auch Sorge hat darum, dass der Futsal irgendwie dann hier eine Rolle. Ja, so ist es leider in unserer Welt. Hier sind Worte sind Macht und wenn Futsal fällt, fragt man sich natürlich, ja, was ist das Futsal? Was ist das? Futsball? Ja, und ja, schade
Fußball,
eigentlich.
genau, Fußball,
Bitte? Bitte?
Fußball, ja, schon lange nicht mehr
Futsball.
gesagt,
Was ist
aber
das
ja.
Futsball? Futsball.
Nee,
Ja.
Futsal, das ist Football Salsa, das war doch der
Ja.
WDR-Beitrag von 2012.
Futsal-Salsa, genau, oder so. Winterfußball. Ja, genau. Also alles noch Anekdoten aus der Vergangenheit. Ja, das haben wir wenigstens nicht mehr, Daniel. Also kein Verbandsvertreter, der jetzt noch Winterfußball oder Football-Salsa sagt oder sowas.
Ja, haben wir doch jetzt schon Titel, oder? Football Salsa.
Football-Salsa, ja. Genau. Ja, mach das mal zum Titel, Leute. Hat sehr viel mit dem Inhalt zu tun. Ja, aber genau, Elias Saad könnte auch, wenn er mal Nationalspieler wird. Ich glaube, aber der hat erstmal jetzt Sorgen oder muss sich erstmal jetzt darum kümmern, ordentlich in die Bundesliga reinzukommen mit dem SC St. Pauli. Und da sind natürlich dann auch, ja, Ding ist halt auch, er ist tunesischer Nationalspieler, glaube ich. Da war doch irgendwas. Also auch das nochmal ein Punkt. Also ich glaube, er ist gar nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt. Beziehungsweise
Ah.
er hat die Staatsbürgerschaft Tunesiens oder?
Tunesische Nationalmannschaft.
Genau, und spielt auch für die tunesische Fußballnationalmannschaft. Na? Und deswegen,
Ah,
also
okay.
willst du diesen Effekt dann, also über den wir jetzt hier die ganze Zeit reden, nicht in der Art sehen? Der wird wahrscheinlich nicht mehr für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielen.
Nee, ich
Ja.
glaube, für die Nationalmannschaft steht zumindest nicht bei Wikipedia, dass er für die. Weil er hat
Ja?
ja auf jeden Fall für die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt.
Ja, aber ich habe gesehen, aktueller Nationalspieler Tunesien steht bei Transfermarkt.
Ah, Nationalmannschaft. Die Länderspiele im September 23 wurde Elias Saad von Al Khatri erstmals in die tunesische Nationalmannschaft berufen. Er kam jedoch nicht zum Einsatz, da
Ja.
sich der tunesische Fußballverband nicht sicher war, ob er im Hinblick auf seine Einsätze in der deutschen
Ach
Fußballnationalmannschaft
so.
spielberechtigt ist. Also man hat anscheinend diese
Ach Gott, so
Unsicherheit, wie
schwierig.
das genau läuft. Nachdem Saad für die Oktoberländerspiele nicht nominiert war, sagte er die Spiele im November 23 ab, da er beim Verein bleiben wollte. In Folge wurde er auch nicht für den Africa Cup 24 nominiert. Das heißt, er ist, meine ich, weil er kein offizielles Spiel bestritten hat, könnte er weiterhin deutsche Nationalmannschaft werden.
Ah, okay.
Aber die Tunesier sind dran, ihn da zu holen.
Ja, ich glaube, das ist halt die Frage. Das ist halt ein UEFA-Ding da, ne? Du musst ein Pflichtspiel gemacht haben auf UEFA-Ebene oder auf FIFA-Ebene, um schlussendlich dann auch für die Nationalmannschaft gebunden zu sein im Herrenbereich. Das hat er nicht dann für Tunesien, aber für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat er das. Auch ganz spannend, dass es da einen Konflikt gibt, ne? Aber da wird die UEFA auch eine Regelung haben. Vielleicht kann er ja für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft spielen und für die tunesische Fußballnationalmannschaft oder egal wie. Ne? Aber wir werden es sehen. Genau. Dein Effekt ist also
Okay.
doch noch nicht gestorben. Sehr gut.
Yes, dann lass uns da mit Football Salsa
Football
schließen
Salsa.
und schauen, was uns die nächsten Wochen mit der Fußball-EM bringt und unserem Effekt. Und ich hoffe, keine weiteren negativen Nachrichten über irgendwelche Teams, sondern eher, welche Teams melden sich in Futsalbetrieben an. Das würde mich mal freuen.
Genau, Zuwachs im Sommer, das wäre nicht schlecht. Aber
Yes.
dann wünsche ich dir auch jetzt ein schönes Wochenende und allen Hörern da draußen auch. Schönes Wochenende, schöne Woche. Und wir hören uns dann, weiß ich nicht, wöchentlich, zweiwöchentlich demnächst. Je nachdem, wie wir es schaffen. Vielleicht kommt Christian auch dazu. Der redet dann
Ja,
noch mal ein bisschen mehr über
für
die
die
EM.
deutsche Hochschulmeisterschaftsfolge. Das wäre geil.
Genau.
Machen wir.
Dann holen wir noch die Jasmin Jabis wieder dazu. Können Christian und Jasmin da sich austauschen. Die war der auch Partei dabei. So, ist ja auch schon bekannt bei uns. Deswegen.
Ja,
Cool.
gut.
Daniel.
Alles klar. Ciao zusammen.
Ciao.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.